Pandemie. Was die Krise mit uns macht und was wir daraus machen. Von Manfred Spitzer. Die Meldungen zur Corona-Pandemie überschlagen sich täglich. Rund um die Uhr werden neue Zahlen, medizinische Erkenntnisse und Maßnahmen diskutiert. Es ist nicht leicht, in all diesem Chaos die Nerven zu behalten. Dabei brauchen wir gerade jetzt einen kühlen Kopf. Denn die Krise belastet uns psychisch und wartet auch mit zahlreichen Denkfallen auf, die uns genauso gefährlich werden können wie das Virus selbst. Diese Blinks zeigen, warum es uns so schwerfällt, rational mit der Pandemie umzugehen und welchen Einfluss der Faktor Mensch auf die Verbreitung des Virus hat. Zugleich sind sie ein Appell, sich nicht verrückt machen zu lassen von jenen, die sich nach einfachen Antworten sehnen. Blink Nummer 1. Das Coronavirus stellt die Gesellschaft, Medien und die Wissenschaft vor neue Herausforderungen. Das Coronavirus hat unseren Alltag über den Haufen geworfen. Eindämmungsmaßnahmen, Quarantäne und Lockdown haben eine neue Realität geschaffen, mit der wir umgehen müssen. Das sichtbarste Zeichen dieser neuen Normalität ist die Maske, die in kurzer Zeit zu einem ständigen Begleiter geworden ist. Doch das kleine Stück Stoff sorgte lange Zeit für heftige Kontroversen. Und das liegt nicht nur an Corona-Leugnern, sogar die WHO und das Robert-Koch-Institut rieten in den ersten Monaten der Pandemie vom Tragen einer Maske ab. Man war sich der Wirkung nicht sicher und sorgte sich, dass sich die Menschen damit in falscher Sicherheit wiegen und die Abstandsregeln nicht einhalten würden. Ende April drehte sich dann der Wind recht plötzlich und es wurde bundesweit die Maskenpflicht eingeführt. Dieser Sinneswandel sorgte in der Öffentlichkeit für einige Irritation und befeuerte die Skeptiker, die diese scheinbare Uneinigkeit für ihre Zwecke nutzen wollten. Dabei ist es im Wissenschaftsbetrieb ganz normal, dass Einschätzungen korrigiert oder sogar wieder verworfen werden, wenn es gesicherte neue Erkenntnisse gibt. Mittlerweile ist die Wirksamkeit von Masken von zahlreichen Studien bestätigt und auch am Pandemieverlauf lässt sich ihr positiver Einfluss erkennen. Ostasiatische Länder, in denen die Menschen bereits an das Tragen von Gesichtsmasken gewöhnt sind, kommen insgesamt besser durch die Krise als viele westliche Staaten. Eine Veränderung des Wissensstands kann also nie ein Argument gegen die Wissenschaft sein. Im Gegenteil. Die Erkenntnisse zum neuen Coronavirus wachsen rasant und werden sich auch in Zukunft wandeln. Das stellt die Medien vor die schwierige Herausforderung, immer aktuell und trotzdem gründlich zu berichten. Manchmal gerät dabei Faktenwissen durcheinander. So wurde am 12. Mai 2020 beispielsweise in der Tagesschau über das Covid-19-Virus berichtet. Die korrekte Bezeichnung für das Virus ist allerdings SARS-CoV-2. SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome, also schweres akutes Atemwegssyndrom, und CoV für Coronavirus. In der Pandemie des Jahres 2020 heißt die ausgelöste Krankheit Covid-19, was schlicht für Coronavirus Disease 2019 steht, da der erste Fall bereits 2019 auftrat. Man vermutet sogar, dass die erste Übertragung auf einen Menschen bereits im September 2019 geschah. Entgegen manchen Verschwörungstheorien, die eine Biowaffe dahinter vermuten, konnten Genetiker nachweisen, dass das Virus durch eine Mutation von Fledermäusen über Schuppentiere auf den Menschen übergesprungen ist. Die chinesischen Wildtiermärkte, auf denen diese Übertragung aller Wahrscheinlichkeit nach stattfand, sind schon lange im Verdacht, wahre Brutkammern für neue Viren zu sein. Und dann gibt es noch die gefährliche, unberechenbare Verbreitung des Virus, die wir uns im nächsten Blink anschauen. Blink Nummer 2. Das exponentielle Wachstum des Virus wird unterschätzt. Nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse fordern die Öffentlichkeit heraus, auch die Risiken und Gefahren der Pandemie selbst sind teils schwer zu begreifen. Besonders tückisch ist das exponentielle Wachstum, ein Konzept, das einfach scheint, in seinen realen Auswirkungen aber unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das folgende Szenario verdeutlicht das Problem. Stell dir ein Schachbrett vor, auf dessen erstes Feld man ein Weizenkorn legt. auf das zweite 2, auf das dritte 4 und so weiter. Mit jedem Feld verdoppelt sich die Menge der Körner. Wie viele sind es am Ende, wenn das Schachbrett voll ist? Die Antwort lautet 2 hoch 63 Körner. Das entspricht einer Kornmenge, bei der für jeden der 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger Deutschlands 5.555 Tonnen Korn übrig bliebe. Der Schritt von ganz wenig zu ganz viel ist plötzlich und schwer vorhersehbar. Oder anders gesagt, der Sprung von leeren Zimmern auf den Intensivstationen zu überfüllten ist so kurz, dass viele Menschen das Risiko hartnäckig unterschätzen. Deshalb wurden zu Beginn der Pandemie auch häufig Vergleiche angestellt, die angebliche Panikmache entlarven sollten. Zum Beispiel hieß es, es seien doch erst so wenige Menschen am Virus gestorben, während in derselben Zeit eine vielfache Menge Menschen im Straßenverkehr umgekommen sei. Und wir würden ja Autos auch nicht verbieten. Der Fehlschluss ist offensichtlich. Verkehrsunfälle verbreiten sich nicht exponentiell. Ein drastisches Beispiel von mathematischer Ignoranz in der Pandemie sind die USA. Präsident Trump und die Republikaner haben es sich zum Prinzip gemacht, Fakten und Evidenz zu ignorieren. Die Pandemie ist dabei keine Ausnahme, was tödliche Folgen hat. Wissenschaftler von der University of Washington in Seattle haben dazu eine beeindruckende Studie vorgelegt. Anhand riesiger Datenmengen wiesen sie nach, welche Folgen es hatte, dass in US-Bundesstaaten, die republikanisch regiert werden, später und weniger Eindämmungsmaßnahmen beschlossen wurden. Kurz gesagt, Hunderte und Tausende mehr Tote. Die sogenannte Spitzenbelastung, also der Zeitpunkt der höchsten Fallzahl in einem Bundesstaat, erhöhte sich dadurch zwischen 30% und 86%. Und all das nur, weil Gouverneure sich entschieden, schützende Maßnahmen verspätet einzuführen. Auch für die USA als Ganzes hatte die Ignoranz dramatische Folgen. Bereits am 21. Mai wurde dazu eine Berechnung veröffentlicht. Hätten die USA die Maßnahmen für mehr räumliche Distanz nur eine Woche früher eingeführt, wären 36.000 Menschen weniger gestorben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Zahl natürlich um ein Vielfaches höher. Blink Nummer 3. Die Corona-Pandemie stellt unsere Gefühle auf die Probe. Die Corona-Pandemie bringt nicht nur unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen, sondern stellt auch unsere Gefühle auf die Probe. Auf individueller Ebene erfahren Menschen Angst und Einsamkeit. Sie haben Angst vor der Krankheit, vor Arbeitslosigkeit oder um Angehörige und fühlen sich gleichzeitig einsamer wegen der notwendigen Distanzierung zu ihren Mitmenschen. In der Folge treten vermehrt psychische Probleme wie Schlaflosigkeit und Depressionen auf. Auf kollektiver Ebene äußern sich die Gefühle dagegen in Form von Panik und Misstrauen. Mitmenschen werden als ständige potenzielle Gefahrenquellen gesehen und viele leben mit dem ständigen Gedanken, die Gesellschaft könnte jederzeit komplett zusammenbrechen. Anfangs wurde noch amüsiert darüber berichtet, dass die Deutschen in der Krise Mehl und Klopapier horten, während die Franzosen Rotwein und Kondome bunkern. Tatsächlich nahm der Verkauf von Toilettenpapier in Deutschland nur um ein Drittel zu. Der Umsatz von legalen Waffen zur Selbstverteidigung stieg dagegen um das Dreifache. Ein weiteres Beispiel für die destruktive Kraft des Misstrauens kommt aus unserem Nachbarland Frankreich. Am 29. März 2020 wurde in der New York Times berichtet, dass zahlreiche Pariser am Vortag zu ihren Ferienhäusern aufgebrochen waren. Dort verhielten sie sich dann allerdings wie Touristen und tummelten sich am Strand. Die Einheimischen, etwa auf der Atlantikinsel Île de Noirmoutier, fühlten sich von den Großstädtern massiv bedroht und reagierten darauf, indem sie die Reifen von Autos mit Pariser Nummernschildern aufschlitzten. Auch in Deutschland hat das Misstrauen teils zu fragwürdigen Maßnahmen geführt. So wurden etwa zu Beginn der Krise zahlreiche Inseln in Norddeutschland scheinbar abgeriegelt. Menschen, die auf einer Insel arbeiteten, durften diese dennoch betreten. Dafür wurden Bewohner, die ihren Erstwohnsitz auf dem Festland hatten, von der Polizei aufgesucht und weggeschickt, obwohl sie oftmals schon länger als 2 Wochen auf der Insel lebten. Noch gefährlicher als Misstrauen sind jedoch Verleugnungen und Ignoranz. Ein Deutschland-Trend im Mai ergab, dass sich die Hälfte der Deutschen um das Virus keine Sorgen macht. Diese Sorglosigkeit spiegelte sich im Verhalten mancher wider. Halblegale Corona-Partys wurden gefeiert und unter so manchen Jüngeren wird das Virus mitunter als Boomer-Remover bezeichnet, also als Mittel, um die in ihren Augen lästigen Babyboomer zu beseitigen. Blink Nummer 4. Neben der Pandemie wird die Menschheit auch von einer Infodemie bedroht. Bestimmt ist dir schon einmal aufgefallen, dass es Abbildungen vom Coronavirus in ganz unterschiedlichen Formen und Farben gibt. In Bildern und Videos sind die Virenkugeln mal grün, mal beige, mal rot. Sie haben Stacheln oder Blüten oder Trichter als Fortsätze, die selbst in verschiedenen Farben daherkommen. Ein Kind könnte sich verwundert fragen, warum es so viele verschiedene Coronaviren gibt und welche nun eigentlich gefährlich sind. Tatsächlich sind all diese Bilder fake. Die Frage, welche Farbe Coronaviren haben, stellt sich gar nicht, denn dafür sind sie viel zu klein. Sichtbar werden sie nur unter einem Elektronenmikroskop, das hauptsächlich in Schwarz-Weiß arbeitet. Angesichts erfundener Bilder und einer ungenauen Berichterstattung ist es nicht verwunderlich, dass es Laien schwerfällt, Informationen richtig einzuordnen. Diese Unsicherheit machen sich allerlei Scharlatane zunutze, die das Coronavirus als Fake abtun oder die Übersterblichkeit leugnen. Des Problems ist sich auch die WHO bewusst. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz stellte der WHO-Generaldirektor Ghebreyesus bereits am 15. Februar fest, wir bekämpfen derzeit nicht nur eine Epidemie, sondern auch eine Infodemie. Die größten Anheizer dieser Infodemie sind die Verschwörungstheoretiker. Da heißt es etwa, das Virus sei in einem Hochsicherheitslabor hergestellt worden oder es stamme von Bill Gates, den Chinesen, der Pharmaindustrie oder wahlweise auch dem Großkapital. Manchen Verschwörungen zufolge wurde das gefährliche Virus also von dunklen Mächten über uns gebracht. Nach anderen ist das Virus harmlos, aber die Eindämmungsmaßnahmen sollen uns schaden. Viele glauben sogar an beides, obwohl sich das eigentlich ausschließt. Augenfällig ist dabei die Überschneidung zwischen der Gruppe der sogenannten Corona-Skeptiker und denen der Klimawandelleugner und Impfgegner. Sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen und alternative Fakten zu glauben, ist in all diesen Fällen potenziell tödlich, nicht nur für jene, die daran glauben, sondern auch für ihre Mitmenschen. Natürlich kann die Infodemie auch von Ignoranz und Unwissen angefacht werden. Wenn US-Präsident Trump ohne jeden Nachweis ein Malariamittel zur Behandlung gegen Covid-19 empfiehlt, weil er da ein gutes Bauchgefühl habe oder darüber nachdenkt, dass man sich doch Desinfektionsmittel spritzen könnte, dann ist das eine hochgefährliche Form fehlenden Wissens. Die US-amerikanischen Gesundheitsbehörden hatten nach diesen Aussagen alle Hände voll zu tun, um die Menschen vor dem Unsinn ihres Präsidenten zu warnen. Trotzdem kam es zu Todesfällen infolge von Vergiftungen. Blink Nummer 5. Körperliche Distanzierung führt zu Einsamkeit, Stress und Immunschwäche. In der Anfangsphase der Pandemie war schnell klar, dass körperlicher Abstand zwischen Menschen ein geeignetes Mittel ist, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Bei Begegnungen wird eine Distanz von 1,5 bis 2 Metern empfohlen und insgesamt sollen die Kontakte zu anderen Menschen reduziert werden. Als das Virus Anfang April die Welt bereits fest im Griff hatte, war mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, also 3,9 Milliarden Menschen, von solchen Kontaktbeschränkungen betroffen, die teilweise bis hin zu völligen Ausgangssperren gingen. Zwar waren diese Maßnahmen richtig, galt es doch, die Kurve der Behandlungsbedürftigen über die Zeit abzuflachen, um die Kapazitäten nicht zu sprengen. Doch die menschliche Psyche ist auf Gemeinschaft angewiesen und eine Unterbrechung des Soziallebens in einem solchen Ausmaß hat gravierende Nebenwirkungen, allen voran Einsamkeit. Einsamkeit ist schmerzhaft, verursacht aber auch handfeste Gesundheitsschäden, denn sie geht mit erhöhtem Stress einher. Wird der Stress chronisch, steigt das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Krebs. Chronischer Stress hat außerdem einen besonders tückischen Nebeneffekt. Er schwächt unsere Immunabwehr. Genau die brauchen wir aber, um das Virus zu überstehen. Welchen Effekt Stress auf unser Immunsystem hat, konnte der US-Psychologe Sheldon Cohen bereits Ende der 90er Jahre eindrucksvoll zeigen. In einer 1998 veröffentlichten Studie befragte er seine Probanden nach ihrem Stressempfinden und infizierte sie anschließend mit Erkältungsviren. Dann beobachteten er und sein Team, wer Symptome entwickelte. Die Überraschung, der Zusammenhang zwischen Stress und Erkrankung war tatsächlich linear. Je mehr sich die Probanden gestresst fühlten, desto eher entwickelten sie eine Erkältung. In einer Anschlussstudie konnte Cohen sogar nachweisen, dass die Zahl der Sozialkontakte, die ein Mensch hat, direkt mit der Anzahl seiner Erkältungen im Jahr korreliert. Was bedeutet das nun für die aktuelle Pandemie? Schlimmstenfalls sehen wir uns einem Teufelskreis gegenüber. Die Epidemie führt zu sozialer Isolation, Einsamkeit und Stress. Das erhöhte Stressniveau wiederum bedingt eine Schwächung des Immunsystems, was die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung erleichtert. Dadurch steigen die Zahlen und die Regierung sieht sich zu einem weiteren Lockdown gezwungen, der den Stress weiter anhebt. Damit es nicht so weit kommt, müssen die psychologischen Faktoren genauso ernst genommen werden wie die virologischen. Bislang klammern sich Wissenschaftler noch zu sehr an einen einfachen Determinismus. Das Virus verursacht Corona und damit hat es sich. Psychologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren wirken hingegen nur modulierend und gelten als Nebeneffekte. Diese Sicht ist jedoch eindeutig falsch. Menschen sterben schneller an einer Infektion, wenn sie unter chronischem Stress und Einsamkeit leiden. Blink Nummer 6. Die Corona-Krise droht, der körperlichen und geistigen Gesundheit von Kindern langfristig zu schaden. Kindern muss in der Corona-Pandemie vermehrt Aufmerksamkeit zukommen, denn sie sind besonders verletzlich und darauf angewiesen, dass die Erwachsenen die richtigen Entscheidungen fällen. Dafür ist zum einen die Frage wichtig, was das Virus mit Kindern macht, zum anderen aber auch, was die Schließung von Schulen und Kindergärten oder die Kontaktbeschränkungen für sie bedeuten. Auf die erste Frage haben wir noch keine definitive Antwort. Studien aus Island und Großbritannien deuten darauf hin, dass Kinder besser mit einer Infektion zurechtkommen. Ob sich Kinder tatsächlich seltener infizieren, ist noch nicht abschließend geklärt. Jedoch scheint gesichert, dass sie seltener und meist milder von Symptomen betroffen sind. Eine vollständige Entwarnung ist das aber nicht. Seit April 2020 häufen sich alarmierende Fallberichte aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Italien, die ein Auftreten des Kawasaki-Syndroms bei Kleinkindern als Folge einer Corona-Infektion beschreiben. Mittlerweile gibt es 230 derartige Fälle. Das Kawasaki-Syndrom ist eine akute, fieberhafte, systemische Erkrankung, bei der sich Arterien und Organe entzünden. Da es durch eine Vielzahl von Coronaviren ausgelöst werden kann, ist es nicht sehr überraschend, dass auch das neuartige Coronavirus dazugehört. Die zweite Frage, was Schulschließungen und ein eingeschränktes Sozialleben für Kinder bedeuten, wird oft sehr eindimensional diskutiert. Die meisten Verantwortlichen scheinen sich darum zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler Schulstoff verpassen. Dabei schaden die Schließungen unseren Kindern direkt körperlich und psychisch. Und zwar langfristig. Am 15. Mai 2020 bekam Manfred Spitzer eine Mail von einer Berliner Gymnasiallehrerin. Sie schilderte betroffen, wie die Schülerinnen und Schüler durch den Lockdown an Gewicht zugelegt und ihr Sozialleben und sportliche Aktivitäten vernachlässigt hätten. Dieses Beispiel ist sicher kein Einzelfall. Es ist hinlänglich bekannt, wie schädlich Übergewicht für Kinder ist. Mit den Folgen wie Bluthochdruck und Diabetes haben sie oft noch im Erwachsenenleben zu kämpfen. Hinzu kommt die Flucht in Social Media und Computerspiele. In den Jugendjahren wird hier der Grundstein für zukünftige Suchtbiografien gelegt. Unsere Kinder zahlen also einen hohen Preis für den Lockdown. Sie brauchen vor allem andere Kinder, um sich zu entwickeln, zu erproben und fürs Leben zu lernen. Eingeschlossen in die Welt der Kleinfamilie, verkümmert ihr sozialer Sinn. So gut begründet die Schließungen zu Beginn der Pandemie waren, müssen wir als Gesellschaft nun die langfristigen Konsequenzen abwägen, bevor es zu einem weiteren Lockdown kommt. Blink Nummer 7. Deutschland meistert die Krise besser als andere Länder, doch gerade das spielt den Leugnern in die Hände. Bei aller Untergangsstimmung gibt es doch einen Lichtblick. Im internationalen Vergleich schlägt sich Deutschland außergewöhnlich gut, sowohl was die Zahlen der Corona-Fälle als auch die wirtschaftlichen Folgen angeht. Das haben wir den entschlossenen Eindämmungsmaßnahmen der Regierung und der Solidarität in der Bevölkerung zu verdanken. Paradoxerweise wird in Deutschland trotzdem mehr und entschlossener gegen die Maßnahmen demonstriert als in den europäischen Nachbarländern, die viel härter getroffen sind. Viele der Demonstranten glauben, Corona sei eine große Täuschung der Mächtigen. Was sie dabei leider nicht durchschauen, ist, dass sie von rechten und populistischen Kräften vereinnahmt und benutzt werden, um die Autorität eines Staates zu untergraben, der sie gerade vor dem Worst-Case-Szenario der Pandemie bewahrt hat. Ebenso wenig merken sie, dass sie dem sogenannten Präventionsparadoxon aufsitzen. Das Präventionsparadoxon beschreibt ein absurdes Problem. Je länger und härter die gesamtgesellschaftlichen Eindämmungsmaßnahmen gelten, desto effektiver wird die Pandemie zurückgedrängt. Die erschreckenden Bilder und Zahlen bleiben aus, und je länger das der Fall ist, desto mehr wächst der Zweifel, dass die Maßnahmen überhaupt nötig waren. Dies liegt vor allem daran, dass viele Menschen in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis keine Fälle beobachten konnten. Die Gefahr bleibt abstrakt. Das führt zu dem Glauben, dass die Krankheit, die man vermieden hat, sowieso nicht aufgetreten wäre. Manche Menschen fühlen sich dann zu kruden Thesen hingezogen, die alles, das Virus, die Maßnahmen oder beides, zu einem tückischen Plan der Eliten erklären. Bittere Ironie ist, dass sich auch einige der herrschenden Eliten die Haltung der Leugner zu eigen gemacht haben, mit gravierenden Folgen für ihre Bevölkerung. Der im brasilianischen São Paulo lehrende Politikwissenschaftler Oliver Stünkel bezeichnet diese Herren als die Vogel-Strauß-Allianz, weil sie gemeinsam den Kopf in den Sand stecken und ihre Länder in die Katastrophe taumeln ließen. Dazu zählen die Präsidenten Bolsonaro aus Brasilien, Daniel Ortega aus Nicaragua und Alexander Lukaschenko aus Belarus. Doch auch Präsident Trump und der britische Premierminister Boris Johnson gehören dazu. Sie alle haben geleugnet und getrödelt und ihre Länder auf die Spitzenplätze der Corona-Totenliste katapultiert. Blink Nummer 8. Die Corona-Krise ist eine Chance, um für die Zukunft zu lernen. Vor einigen Monaten mag es noch zynisch gewirkt haben, darüber nachzudenken, welche positiven Seiten die Pandemie für die Entwicklung unserer Gesellschaft hat. Doch mittlerweile werden solche Überlegungen in den Medien häufiger geäußert. Wie können wir uns besser auf die nächste Pandemie vorbereiten? Und was können wir für zukünftige Krisen, allen voran die Klimakrise, lernen? Es liegt auf der Hand, diese Erschütterung historischen Ausmaßes zum Anlass zu nehmen, unser Gesundheits- und Wirtschaftssystem auf den Prüfstand zu stellen. Aus gutem Grund nimmt die Regierung gerade viel Geld in die Hand, um den ökonomischen Schaden zu begrenzen. Doch wenn man sich vor Augen führt, wie teuer die Klimakrise einmal wird, sollte sich die Regierung überlegen, ob sie Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, überhaupt noch unterstützt. Zudem muss darüber diskutiert werden, wie wir unsere Wirtschaft auf den nächsten Schock vorbereiten, sodass die Notlage gar nicht erst so dramatisch wird. Resilienz ist hier das Stichwort. Der Planet hat eine Verschnaufpause bekommen, weil der Flugverkehr weltweit eingebrochen ist und die Ölförderung gedrosselt wurde. Doch das ist nur vorübergehend. Noch immer steuern wir in die Klimakatastrophe hinein, auch wenn man das inmitten von der allgegenwärtigen Corona-Berichterstattung zwischenzeitlich vergessen mag. Wenn die Corona-Krise hinter uns liegt, sollten wir uns daran erinnern, was möglich ist. Greta Thunberg brachte das im März 2020 in einem Interview auf den Punkt. Das Coronavirus zeige, dass wir nicht besonders gut auf eine Krise einer solchen Dimension vorbereitet waren. Es mache aber auch deutlich, dass wir unser Verhalten jederzeit ändern können. All das Leid, das Menschen auf der ganzen Welt durch die Pandemie erfahren haben, sollten wir nicht zum Anlass nehmen, zu verzweifeln und den Weltuntergang herbeizureden. Das Virus wird irgendwann besiegt sein und Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Dann sollten wir zurückblicken und uns fragen, ob das Leben wieder genauso werden muss wie zuvor. All die Veranstaltungen und Flugreisen, all der Konsum und exzessive Ressourcenverbrauch, welchen Wert haben diese Dinge im Licht unserer Pandemieerfahrung und mit Blick auf die Zukunft des Planeten? Mit diesem Gedanken im Hinterkopf können wir alle einen Beitrag leisten, damit das Leben nach Corona bewusster, nachhaltiger und solidarischer wird. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das Coronavirus die Welt auf den Kopf zu stellen scheint und viele scheinen dabei leider auch den Kopf zu verlieren. Die Eindämmungsmaßnahmen belasten Kinder und Erwachsene gleichermaßen, doch nicht alle gehen vernünftig damit um. Verschwörungstheorien und Fake News sind genauso gefährlich für unsere Gesellschaft wie das Virus selbst. Mit Hilfe von Solidarität und unseres gesunden Menschenverstands können wir die Pandemie gut überstehen und zukünftigen Krisen gestärkt begegnen. Das waren unsere Blinks zu Pandemie, was die Krise mit uns macht und was wir daraus machen, von Manfred Spitzer. Na dann, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten BIP. Tschüss!